Wir als Gemeinde verstehen uns ja oft als eine Familie. Und so wie in einer Familie geht es uns da auch so, dass wir uns manchmal nicht wertgeschätzt fühlen. Und manchmal freuen wir uns auch nicht über den Beitrag von den anderen. Das ist real, so wie in einer richtigen Familie. Ja, ist auch nicht immer alles Paletti, oder? Ich meine, gerade zu Weihnachten erleben wir das ja. Es gibt den Wunsch nach der Harmonie und dass alle zusammenkommen und dass es schön ist miteinander. Genau. Entscheidend ist nicht, ob wirklich die komplette Harmonie ausbricht zu Weihnachten. Also meiner Erfahrung nach ist das sehr selten der Fall. Sondern wie wir damit umgehen. Und wir lesen zuerst den heutigen Text und ihr dürft euch dann schon ein bisschen dabei wundern, wie der zu der Fragestellung passt. Wir sind ja laufend dran in der Apostelgeschichte und jetzt fangen wir mit dem 20. Kapitel an. Ich habe euch den Text mitgebracht, die Überschrift ist da, Paulus in Troas. Wenn du einmal klickst, dann kann ich ihn da, können wir es gemeinsam lesen. Also vorher in Ephesus und der Karl hat uns das gepredigt, was es dort für einen großen Aufstand gegeben hat mit der Artemis, der Epheser. Darüber haben die Anna gesagt zu ihr, glaube ich. Nachdem aber der Tumult aufgehört hatte, ließ Paulus die Jünger kommen und ermahnte sie. Und als er Abschied genommen hatte, ging er fort, um nach Mazedonien zu reisen. Als er aber in jenen Gegenden durchzogen und sie mit vielen Worten ermahnt hatte, kam er nach Griechenland. Und als er sich 3 Monate aufgehalten hatte, wurde, als er nach Syrien abfahren wollte, von den Juden ein Anschlag gegen ihn unternommen. Da entschloss er sich, durch Mazedonien zurückzukehren. Es begleitete ihn aber Sopater, des Pyrrhus Sohn, ein Beröa. Und von den Thessalonichern aber Aristarch und Secundus und Gaius von Derbe und Demodius und aus Asien Tychikus und Trophimus. Diese gingen voraus und warteten auf uns in Troas. Uns meint jetzt der Lukas, der ihn ja auch begleitet hat, der Arzt, der das Ganze geschrieben hat. Wir aber segelten nach den Tagen der ungesäuerten Brote von Philippi ab und kamen in 5 Tagen zu ihnen nach Troas, wo wir 7 Tage verweilten. Das ist das, was heute passiert, worüber wir sprechen wollen. Was passiert jetzt dann in Troas? Am ersten Tag der Woche aber, als wir versammelt waren, um Brot zu brechen, unterredete sich Paulus mit ihnen, da er am folgenden Tag abreisen wollte. Und er zog das Wort hinaus bis Mitternacht. Es waren aber viele Lampen in dem Obersaal, wo wir versammelt waren. Ein junger Mann aber mit Namen Eutychus saß im Fenster und wurde von tiefem Schlaf überwältigt, während Paulus noch weiterredete. Und vom Schlaf überwältigt fiel er vom 3. Stock hinunter und wurde tot aufgehoben. Paulus aber ging hinab und warf sich über ihn und ihn umfassend sagte er, seid nicht beunruhigt, denn seine Seele ist in ihm. Und als er hinaufgestiegen war und das Brot gebrochen und gegessen und lange bis zum Anbruch des Tages geredet hatte, reiste er so ab. Sie brachten aber den Jungen lebend und wurden nicht wenig getröstet. Wir aber gingen voraus auf das Schiff und fuhren ab nach Assos und wollten dort den Paulus aufnehmen, denn so hatte er es angeordnet, da er selbst zu Fuß gehen wollte. Als er aber in Assos mit uns zusammentraf, nahmen wir ihn auf und kamen nach Mytilene. Und als wir von da abgesegelt waren, kamen wir am folgenden Tag Chios gegenüber an. Am anderen Tag legten wir in Samos an und kamen am folgenden Tag nach Milet. Denn Paulus hatte sich entschlossen, an Ephesus vorbeizufahren, um nicht veranlasst zu werden, in Asien Zeit zu versäumen. Denn er eilte um, wenn es ihm möglich wäre, am Pfingsttag in Jerusalem zu sein. Und was dann in Milet passiert, wo er dann mit den Ältesten von Ephesus zusammentrifft, das wird dann die nächste Predigt sein am 11. Jänner, die uns da Herbig halten wird. Da waren jetzt ganz viele Ortsnamen und wurde überall um eine Dummfahrt und damit ihr euch das vorstellen könnt, habe ich euch die Karten mitgebracht von der 3. Missionsreise. Der Paulus startet in seinem Heimatort oder im Ort, wo er die meiste Zeit war, wenn du klickst bitte, in Antiochia da und zieht dann so wie auch schon die ersten 2 Mal durch Kleinasien durch, nach Ephesus. Das ist das, was uns der Karl erzählt hat, was es dort für einen Riesenaufstand gegeben hat, ja, in Ephesus. Und unser heutiger Text beschreibt eigentlich, dass er dann weiter nach Mazedonien gezogen ist, eben über Troas dann hinaufgeschifft nach Philippi. Und Mazedonien ist alles da der obere Teil von Griechenland. Da ist er eben weiter nach Thessalonich. Wir haben dann den Thessalonicher Brief auch dort von der Gemeinde. Die nächste ist dann Beröe, die wird auch erwähnt. Von der zweiten Missionsreise schon hinunter bis nach Korinth wahrscheinlich. Und dann wieder zurück. Also unser Text ist eigentlich alles, was wir von der Rückkehr auch wissen. Ja? Was der da oben alles gemacht hat in Mazedonien, der war ein Jahr dort in Mazedonien. Und dann noch 3 Monate, sagt unser Text, in Philippi, würde ich meinen. Auf jeden Fall ist das mehr wie ein Jahr, was er da verbringt. Und wir haben keine Aussagen, außer dem, was wir da haben, dass er die ermutigt hat, dann wahrscheinlich die gleiche Strecke zurück. Er wollte sich von Philippi einschiffen, direkt nach hinunter, nach Jerusalem, und dann haben sie aber einen Anschlag auf ihn verübt, der hat gesagt, nein, wir gehen lieber den Landweg zurück. Und da sind wir jetzt in Troas. Und am Ende von unserem Text ist dann die Rede davon, dass er eben nach Milet abreist. Das ist der Hafenort von Ephesus. Und dort wird es dann in der nächsten Predigt gehen, was weiter passiert. Aber wir sind heute da oben in Troas. Und von Milet wird er dann später nach Jerusalem abreisen. Das ist die ganze dritte Missionsreise. Und das wird eigentlich nur von Ephesus auf der Hinreise wird länger berichtet, die letzte Predigt. Und alles, was ihr da jetzt sonst dann seht, das ist alles in dem heutigen Text drin. Was da eben in Troas passiert, ist eigentlich das Einzige, was uns beschrieben wird. Und dann eben über die Rückreise nach Jerusalem lesen wir dann ein bisschen mehr. Genau. Das heißt, in unserem Text haben wir jetzt total viel Reisepläne und Orte und so weiter. Und das Einzige, was passiert, ist eigentlich in Troas wirklich jetzt diese Predigt, die dann bis Mitternacht zieht, und dieses Wunder, dass er diesen jungen Mann heilt. Und das sind jetzt praktisch eigentlich 2 Anwendungen direkt auf der Hand. Was passiert ist, ist relativ klar. Die Bedeutung für uns, man könnte jetzt kurz sagen, erstens, man soll nicht zu lange predigen und auf keinen Fall am Abend. Und das Zweite, was man sagen soll, was man wirklich für uns anwenden können, man soll nicht in einem offenen Fenster sitzen, erst recht nicht im dritten Stock. Das sind also 2 Anwendungen, das sind Sachen, die wahr sind, wo wir auch gut daran tun, uns daran zu halten. Und wenn ich jetzt die Predigt abschließen würde, dann wäre es, glaube ich, die kürzeste Predigt aus der Apostelgeschichte-Serie. Und ich hätte auch beide Anweisungen befolgt, weil es sitzt niemand im Fenster. Nein, wir werden ein bisschen tiefer graben. Wir werden zuerst auf diesen jungen Mann Eutychus schauen. Er wird sonst nirgends erwähnt, aber wir sehen, er ist vom tiefen Schlaf überwältigt worden. Ja? Und wir haben jetzt kein Interview mit ihm, wo drinnen, so wie bei einem Sportler oder so nach seinem Sieg, oder die Fußballer, wo sie fragen, ja, und wie war's und wie hast du das erlebt? Also wir haben keinen Standpunkt von ihm. Aber die Bibel sagt uns tatsächlich viel über das richtige Zuhören. Und den Exkurs möchte ich mit euch ein bisschen machen. Und das Zweite, was wir uns dann anschauen, ist auch, wenn du einmal klickst, der zweite Punkt, Hilfe, meine Gabe wird nicht geschätzt. Ja. Wir schauen auf den Paulus, stell dir vor, der predigt, und da schläft wer ein. Und er fällt mein Fenster runter. Und ist tot. Meine, das wünscht sich niemand von uns. Du machst etwas für andere und es kommt jemand zu Schaden. Ja? Da werden wir noch ein bisschen im Detail schauen. Die Bibel sagt viel über das richtige Zuhören. Das wird eben der erste Punkt. Wie höre ich der Predigt richtig zu? Und ich bringe jetzt dann ein paar Folien aus diesen Online-Predigerkurs. Ich werde nicht so im Detail darauf eingehen, wie der Dominik Jäger das gemacht hat, aber es war ausgezeichnet, es ist dort um Didaktik gegangen, und der hat dann klar gesagt, das hat nicht nur mit dem Vortragenden, sondern auch mit den Hörenden zu tun. Es gibt auch ein richtiges Hören, und daraus kann man lernen, und das ist auch etwas, was wir auch brauchen als Gemeinde. Und angefangen hat der tatsächlich mit dem Gleichnis vom Sämann. Weil dort geht es ums Hören. Ja? Das Wort, der Same, den der Sämann ausstreut, das ist das Wort Gottes. Und das Hören sind diese verschiedenen Böden, das sind die Herzen von denen, die zuhören. Wie können sie das aufnehmen? Und wie er dann das Beispiel den Jüngern erklärt, wir finden das alles in Lukas Kapitel 8, sagt Jesus am Schluss dann von diesen allen vier Bodenorten, dass das die Menschen sind, die eben mit dem und dem Herz das zuhören, die sich ablenken lassen, die keine Zeit haben, denen andere Sachen wichtiger sind, oder die eben der aufnahmebereites Herz haben und hören. Und ganz zum Schluss sagt er dann zu ihnen, so seht nun darauf, wie ihr zuhört. Das hat Jesus dort bei der Erklärung von diesem Gleichnis gesagt und das sagt er auch zu uns. Seht ihr darauf, wie ihr zuhört. Und jetzt möchte ich auf die Folien eingehen, die wir dort gekriegt haben. Es gibt eine Verantwortung des Lehrers, die Botschaft zu bringen. Das ist jetzt in dem Fall jetzt an meine Verantwortung, ja, euch das zu erklären. Aber sobald diese Worte meinen Mund verlassen haben, ist das, was ich machen kann, auch schon vorbei. Es kommt dann über die Tonanlage an eure Ohren und über eure Ohren dann hoffentlich bis zu eurem Bewusstsein, wenn ihr noch munter seid. Aber wie ihr das dann aufnehmt, das ist auch die Verantwortung des Hörers. Und auf das möchte ich da ein bisschen zu sprechen kommen. Und es war ganz spannend, dass er bei dem Didaktikkurs, der sich eigentlich an die Lehrer gerichtet hat, die über das Wort Gottes reden, auch darauf eingegangen ist, wie hören wir das Wort richtig? Weil jeder, der lehrt, ist auch ein Hörer bei allen anderen Predigten. Und wenn er lernt, wie man gut hört, dann kann er auch gut lehren, weil er sich in die Situation einversetzen kann und muss, wie er das auch so aufbereitet, dass es gut ankommen kann. Aber was auch die Verantwortung des Hörers ist, und das wird der Blick heute sein. Wenn du einmal klickst, wir schauen also auf die, mit einem Zitat hat er angefangen und hat gesagt, wenn ich einen ungeschickten Prediger verachte, bin ich ein schlechterer Zuhörer, als er ein schlechter Prediger ist. Er handelt ungeschickt, ich handle arrogant. Es ist Gefahr vor allem für Leute, die predigen, die dann sagen, boah, das war jetzt aber, das habe ich nicht verstanden, das war jetzt aber schwach. Ja? Wenn ich einen ungeschickten Prediger verachte, bin ich ein schlechterer Zuhörer, als er ein schlechter Prediger ist. Er handelt ungeschickt, er kann es vielleicht nicht besser, er weiß es vielleicht nicht besser, er hat sich bemüht, ich handle arrogant. Da hat er uns als Zuhörer von seinem Vortrag einmal alle gleich beim Schlawattel gebockt, gell? Wie man so schön sagt. Aber schauen wir jetzt einmal weiter. Was ist die Verantwortung des Hörers? Das Erste, was wir aus diesem Gleichnis sehen, wie Jesus das erklärt, das Gleichnis vom Sämann, sagt er, die, die den guten Boden haben, wo der Samen auf den guten Boden fällt, die haben ein redliches und gutes Herz, damit das Wort wirklich ankommt. Und das ist etwas, was Gottes Botschaft in uns vorbereitet. Gottes Botschaft bereitet gute Hörerherzen vor durch eine Lernbedürftigkeit. Wir als Menschen, die diese Diskrepanz sehen, dass wir Gottes Ebenbild sind, dass wir Heilige in Christus sind, aber wie unser Leben ausschaut, dann entsteht diese Lernbedürftigkeit. Ja? Die Bibel drückt das ja immer wieder aus. Das ist das Bedürfnis, das wir haben, aus dem Wort Gottes zu lernen, damit es nicht länger so auseinanderklafft, wer wir sind und wie wir handeln, damit wir dort näher hinkommen. Und das haben wir in dem Lied auch so schön ausgedrückt, dass Gott uns das doch schenken möge, dieses Bedürfnis. Wenn du nichts lernen willst, warum solltest du dann zuhören? Du brauchst ja einen Grund, dass dir das interessiert, was im Wort Gottes steht. Und das ist der Grund, das ist Gottes Botschaft. Klickst du noch einmal? Und das braucht dann auch eine Willigkeit. Ja? Wer gerne hin zu mehr Christusähnlichkeit wachsen will, der akzeptiert demütig jede Lerngelegenheit. Die Bibel sagt, wir können von allen lernen. Von der Ameise, von der Kuh auf der Wiese, vom Feigenbaum, dort bei den Heuchlern sogar. Ihr könnt es von den Pharisäern lernen. Nicht das, was sie tun, aber das, was sie sagen, ist richtig. Ja? Das heißt, sogar von Leuten, die komplett anders denken, kann man sich vielleicht die Konsequenz abschauen oder den Ehrgeiz. Ja? Vielleicht kennt ihr Leute, die überhaupt nicht gläubig sind, aber es gibt bei ihnen etwas, was ihr lernen könnt, wo sie euch auch Vorbild sind. Und das ist gut so. Je weiser wir werden, desto lernwilliger sollen wir werden. Denn die Weisheit von oben lässt sich etwas sagen, steht im Jakobusbrief. Ja. Du hast mir nichts zu sagen, ist meist ein dummer Satz. Wir brauchen Lernbedürftigkeit und Lernwilligkeit. Und das Dritte ist aber auch ein kritisches Ohr. Wir haben die Verantwortung, uns weise Vorbilder zu wählen, steht nicht nur in den Sprüchen, und auch die Verantwortung, das Gehörte zu prüfen. Prüfet alles und behaltet das Gute, war, glaube ich, die heurige Jahreslosung, würde ich meinen, oder die letztjährige. Und das können die Kleinen noch nicht, wo Jesus sagt, wer einen der Kleinen verführt, dem war besser, er wird mit einem Müllstein im Meer versenkt. Ja? Und mit den Kleinen meint er dort nicht nur Kinder, sondern auch Menschen, die geistlich noch nicht reif sind, selber prüfen zu können. Und deswegen ist es gut, dass wir das lernen. Weil ein Kind nimmt das auf, was ihm vorgesetzt wird. Es hat das Vorbild seiner Eltern, es gibt sonst niemanden, auf den es schaut. Gell? Umso wichtiger ist es, dass wir gute Vorbilder sind. Wir haben auch die Verantwortung, Irrlehrer und Spalter abzuweisen und das eigene Zuhören zu prüfen, so wie Jesus gesagt hat, darum seht darauf, wie ihr hört. Das heißt, das kritische Ohr ist notwendig und richtig, wenn wir zuhören. Und das Letzte ist, wir haben auch als Hörer die Verantwortung, Täter des Wortes zu sein. Das sagt Jesus ganz klar in der Bergpredigt. Er sagt das am Ende von dem Beispiel vom Sämann. Ja. Die sind das, wo das Wort aufgeht, sind die, die das Wort Gottes hören und dann auch tun. Jakobus sowieso, ja, der Glaube ohne Werke ist tot. Das sind die Stellen. Kriegst du noch einmal? Wenn man es also zusammenfasst, dann ist er geschickter Hinhörer, einer, der weiß um seine große Lernbedürftigkeit, der sich freut über jede Gelegenheit zu lernen, aber dabei ein prüfendes Ohr hat, der aktiv zuhört und dann zum Täter des Gehörten wird. Wie kann man das jetzt praktisch anwenden? Das war jetzt alles Theorie. Er hat da ein paar sehr klare, praktische Tipps gehabt, der Predigt gut zuzuhören. Das erste ist in der Vorbereitung einmal Handy weg. Es ist gut, wenn ihr bei der Predigt den Text mitlest und schaut, aber es ist besser, wenn ihr das auf einer gedruckten Bibel tut. Warum? Weil da bei der Bibel ganz oben, gell, nicht so eine Benachrichtigungsleiste ist, wo dann steht, du hast gerade eine WhatsApp gekriegt oder irgendjemand hat seinen Status geteilt oder sonst irgendwas. Ich weiß, dass es praktisch ist, auf dem Handy die Bibel zu lesen. Und wenn ihr das wirklich macht, dann habt ihr eine App, die was offline funktioniert und dann geht es in Flugmodus. Dann spart ihr auch die Peinlichkeit, dass es klingelt. Aber du wirst auch nicht abgelenkt und du kannst sagen, okay, ich schaue jetzt nur in das Wort Gottes, auch wenn es auf meinem Handy ist. Es ist praktisch, weil man es mit hat und weil alles drauf ist. Aber gerade wenn du einer Predigt zuhörst, dann kannst du die Ablenkungen nicht brauchen. Und das Zweite, was in der Vorbereitung auch wichtig ist, sprich ein Gebet. Wir haben jetzt ein Lied vorher gehabt, das wirklich ein Gebet ausgedrückt hat. Wenn das nicht so ist, dann kannst du auch still, ganz leise vor der Predigt zum Herrn sprechen und sagen, Herr, sag mir heute, was ich lernen darf. Weil das ist ja unsere Erwartung, dass wir aus dem Wort Gottes was lernen können. Der Prediger ist im besten Fall der, der das weitergeben kann, durch den das durchfließen kann. Aber es sind nicht meine Weisheiten, die Gott euch heute sagen will. Zum Einprägen ist es super, wenn man was mitschreibt, aber zumindest such dir einen Satz für dich. Etwas, was du in der Predigt hast, wo du sagst, das war jetzt für mich. Weil wenn du auf so einen Satz wartest und den suchst, dann hörst du viel aktiver zu. Wenn du nichts erwartest, dann rieselt dir das an, kannst sagen, ja, jetzt bin ich geduscht im Wort Gottes, aber du hast nichts mitgenommen. Wenn du das erwartest, dass du was mitnehmen wirst, dann sagst du, der Herr will heute, dass ich etwas für mich mitnehme, dann hörst du anders zu. Das nächste wäre dann, dass du zu Gott schon während der Predigt sprechen kannst. Wenn du irgendwas hörst, was dich begeistert von Gott, wenn Gottes Größe dargestellt wird oder was Jesus für uns getan hat, dann kannst du in dein Herzen schon gleich sprechen und sagen, Herr, danke dafür, dass ich das sehe, dass ich das jetzt erlebt habe, dass ich auf das hingeschaut habe. Du bist dann im Gespräch mit Gott, du bist vor Gottes Angesicht und Gott anzuschauen ist ja das, was uns verändert in sein Bild. Wir wissen das. Die Bibel verheißt uns das. Und das war auch super, wenn du den Satz, den du gekriegt hast, dann nach der Predigt in ein Gespräch einbringen kannst. Ich weiß, wir mögen uns alle und wir treffen uns jetzt und wir haben sicher viel zum Ratschen, aber vielleicht nimm davor, wenn Gott dir einen Satz aus der Predigt gegeben hat, dann nimm ihn mit in das Gespräch und red mit irgendjemandem anderen drüber. Vielleicht hat der das überhört. Oder vielleicht hat der ganz einen anderen Satz. Und kann du das mit ihm teilen und du hast zwei Blickpunkte auf einmal auf das, was jetzt da gekommen ist. Du hast mehr davon, wenn du, und du merkst es dir natürlich auch besser, was du nicht erklären kannst, hast du nicht verstanden. Ja? Das heißt, deinen Satz, den du gekriegt hast, wenn du den mit jemand anderem besprichst, prägst du ihn dir auch ganz anders noch ein. Und was ist, wenn jetzt gar nichts in der Predigt ist, was du mitnehmen kannst? Wir hoffen, dass das selten passiert, aber such diese Nadel im Heuhaufen. Ja? Gott hat uns verheißen, sein Wort wird nicht leer zurückgehen. Er hat uns verheißen, das gesamte Wort ist uns gegeben zur Auferbauung, zur Lehre und zur Ermahnung. Such es. Der Prediger muss mir nicht unbedingt etwas Neues wichtig machen, sondern das Wichtige neu wichtig machen. Wenn du erwartest, dass du jedes Mal was komplett Neues verstehst, dann ist deine Erwartung vielleicht zu hoch. Wenn du schon lange mit der Bibel gehst, vielleicht gibt es keinen Text, über den du noch nie nachgedacht hast. Wenn du die Bibel schon durchgelesen hast einmal, kannst du auch nicht das Buch zukloppen und sagen, passt, kenne ich schon. Wir wissen, dass das ein Schatz ist, den man graben kann. Ich habe das oft schon erlebt, dass wenn ich zum zweiten, zum dritten, zum zehnten Mal zu einem Text zugehe, weil ich zum Beispiel eine Predigt darüber halten muss, dass ich ganz andere Sachen noch finde. Die Nadel im Heuhaufen. Der Prediger muss mir nicht unbedingt etwas Neues wichtig machen, sondern das Wichtige neu wichtig machen. Und das Wichtige ist natürlich Jesus. Wie Gott zu uns kommt. Der Dag hat uns das zusammengefasst. Ich habe mir ein bisschen geschämt, dass wir das nicht mehr gewusst haben. Was unsere. Dir ist auch so gegangen, gell?
Ja.
Ja. Ich weiß noch, dass wir über das geredet haben. Was ist eine Zusammenfassung des Wortes Gottes? Und ich weiß, dass wir auf was gekommen sind, aber ich hätte es nicht mehr sagen können. Aber für ihn als Lehrer war das das Erlebnis, dass wir als seine Schüler das gefunden haben, das Wort Gottes, das die ganze Bibel zusammenfasst, ist Versöhnung. Es ist Gottes Versöhnung mit uns, wie er uns mit sich und auch miteinander versöhnen kann. Ja, Entschuldigung, falsche Richtung. Und der letzte Punkt ist, wenn du tatsächlich keine Anwendung findest in der Predigt, dann mach Anbetung. Wenn da nur theoretische Sachen über Gott gesagt werden, dann können sie die in die Anbetung führen. Es ist ja das Schauen auf Gott und auf Jesus, das uns verändert und in sein Bild umgestaltet. Und mit dem letzten Tipp zumindest hoffe ich, dass keine Predigt bei uns für die komplett umsonst ist oder du nichts mitnehmen kannst. Ja? Natürlich gibt es auch noch einen Punkt, eine Anmerkung, dass wenn da gar nichts ist, was du mitnehmen kannst, auch wenn du gesucht hast, auch wenn du darum gebetet hast, auch wenn du mit anderen darüber gesprochen hast, dann solltest du vielleicht prüfen, ob es an dir ist, dem Prediger auch dieses Feedback zu geben. Mach es mit 2 Tagen Abstand mindestens, mach es demütig. Wenn du selber diese Aufgabe schon einmal erfüllt hast, wirst du wissen, dass das auch nicht leicht ist. Aber das soll natürlich auch Platz haben bei uns. Ja? Feedback auf den Prediger. Das heißt, du kannst prüfen, ob eine kritische Rückmeldung angemessen ist. Genau. Und geschlossen hat er das mit der Aussage, dass echtes Hinhören ein Geschenk von Gott ist. Das echte Hinhören ist ein Geschenk von Gott. Ich kann das nicht machen, dass ihr wirklich zuhört. Aber auch für euch ist das Zuhören etwas, was Gott euch schenkt. Wir können es nicht bewirken, aber wir können die Hände danach ausstrecken. Was heißt das, die Hände danach ausstrecken? Es von oben erwarten. Aber auch sich ausstrecken, nicht so da sitzen, dass nichts kommt. Und bevor ich jetzt zum zweiten Punkt gehe, wollen wir genau das machen. Wir machen bitte hinten die Tür und das Fenster auf und ihr steht einmal auf und streckt eure Hände nach oben. Man könnte auch der Gymnastik dazu sagen oder Bewegung, aber das ist wichtig, dass ihr jetzt wieder mal ein bisschen frischer werdet. Wir strecken die Hände nach oben und wenn euch das jetzt blöd vorkommt, wenn man nicht Gymnastik machen, sondern sagt, ich erwarte von Gott, dass er zu mir spricht. Ich strecke mich da noch aus, ein guter Zuhörer zu sein. Ich danke euch. Dann schauen wir jetzt noch auf den zweiten Punkt. Ihr habt also eine kurze Pause jetzt gehabt. Der zweite Punkt ist, da schauen wir jetzt auf den Paulus. Ja. Wir sehen, der Paulus hat ein Herzensanliegen, weil er sieht die Leute dort jetzt vielleicht das letzte Mal. Das hat er gewusst und das war dann auch so. Er ist ja dann nach Jerusalem gekommen und ist dort gefangen genommen worden und zum Prozess nach Rom geführt worden. Das heißt, der Paulus hat die alle nie wieder gesehen. Er hat sie, zum Beispiel die in Troas, jetzt dreimal, das dritte Mal besucht und hat gewusst, die müssen jetzt als Gemeinde ohne ihn weiter. Er hat dann noch Briefe geschrieben, einzelne, aber das war schon ziemlich am Ende. Also die meisten Briefe waren da schon geschrieben. Die zwei und die Korinther waren auf jeden Fall schon geschrieben zu dem Zeitpunkt. Und andere Sachen. Und im Vers 7 steht eben, er hat, dass sie das Brot brechen, das heißt, sie haben die Versammlung gehabt. Und weil der erste Tag in der Woche, der Sonntag, damals noch ein Arbeitstag war, hat die erst abends angefangen, die Versammlung. Das heißt, er war nicht den ganzen Tag dort, die haben sich abends nach der Arbeit getroffen, um das Brot zu brechen. Und dort hat er gesprochen und da steht, dass er eben seine Rede bis nach Mitternacht, bis zu Mitternacht hin zog. Ja? Er hat also ein volles Herz, und der Mund geht ihm über. Er hat da Anliegen und will mit denen sprechen. Die Sibylle hat sich in der Vorbereitung gefragt, ja, was war denn so wichtig, was er ihnen sagen wollte, dass er so lange gebraucht hat. Ja, wir wissen es nicht, aber wenn wir uns in die Lage versetzen, dass er weiß, er sieht sie jetzt das letzte Mal, es sind seine geistlichen Kinder, er will sie hin in die Selbstständigkeit bringen. Ja. Wenn wir jetzt den Tag fragen könnten, vielleicht hätte er uns mehr zum Sagen. Ja. Aber er hat ja genau diese Gelegenheit genutzt, vor zwei Wochen und hat zu uns wirklich gesprochen über das, was er glaubt, was das Wichtigste ist für uns. Und so ähnlich wird es dem Paulus da auch gegangen sein. Und dann schläft jemand ein und fällt aus dem Fenster. Ja? Der Paulus selber hat gewusst, dass er nicht der hundertprozentige Rhetoriker ist. Ja? Den Korinthern gegenüber hat er das auch gesagt, ihr könnt das nachlesen. Also er war da gar nicht so eingebildet von sich, er hat gesagt, ich bin nicht mit besonderen Worten zu euch gekommen, sondern mit der Kraft des Evangeliums und mit der Wahrheit. Und da schläft jemand ein. Ja. Wie lange waren denn wir aufmerksam geblieben? Stellt euch vor, wir hätten die Chance, eine Live-Predigt von Paulus zu hören, aber sie dauert 5 Stunden. Noch ein Arbeitstag. Ja. Also wisst ihr, warum ich sicher bin, dass keiner von euch aufmerksam geblieben wäre und ihr auch nicht? Weil keiner von uns Griechisch versteht. Aber die haben ihn zumindest verstanden. Ja? Ich kann mich sehr in ihn hineinversetzen. Jetzt ist er mit dem Herzen voll dabei und dann schläft er ein. Also, weich habe ich auch schon öfter gesehen, dass wer so die Augen schließt und so ein bisschen, ihr kennt das, gell? Aber was ich dann mache, ich denke mir, der hat einen anstrengenden Samstag gehabt und ich schaue einfach zu den anderen weiter. Das tut mir nicht mehr so grob. Und es ist auch noch nie jemand vom Stuhl gefallen, muss ich sagen. Und es sitzt da bei uns keiner im Fenster. Aber weg, richt mal den Blick vielleicht auf euch jetzt. Kennst du das auch? Dass deine Gabe, dass dein Talent, dass dein Beitrag nicht geschätzt wird. Dass er nicht einmal bemerkt wird. Der Klassiker ist das Putzen. Da putzt jemand, unbezahlt, freiwillig, in seiner Freizeit. Und niemand merkt es. Man merkt nur den Dreck, der übrig bleibt. Den sieht vielleicht wer. Aber das sauber ist, das, wer sagt da was dazu? Wer bemerkt das? Ja? die Tontechnik. Nur der Fehler fällt auf. Wenn der alles richtig macht, merkt keiner was. Das sagt da keiner was. Was passt dir? Du bringst einen ganzen Topf Dessert, Nachspeis, zum gemeinsamen Mittagessen. Und der ganze Topf bleibt übrig. Die anderen Sachen schmecken scheinbar besser. Von deinem Kuchen bleiben angebissene Stickeln liegen. Du bringst deinen besten Kuchen mit und irgendein Kind beißt aber und lässt das Ding liegen. Also war er nicht gut. Oder es war immer das Gleiche. Oder es war immer das Gleiche. Kennst du das, dass deine Gabe, dein Beitrag nicht geschätzt wird? Nicht einmal bemerkt wird? Du haltest da Kinderstunde, Kindergottesdienst. Und die Kinder sind so lästig. Und du hast das Gefühl, du hast sie nicht interessiert. Es war sie dann kommt. Sie haben nur gewartet, bis es vorbei ist. Sie haben nicht einmal gewartet, bis es vorbei ist. Sie sind vorher schon aus der Tür raus. Oder auch ihr als Besucher. Was ist dein Beitrag als Besucher, dass du da bist? Ja, das ist wunderbar. Du bist 3 Wochen weg und kommst wieder. Bist kein abgegangen. Niemand fragt, wo du warst. Was du gemacht hast. Keiner sagt, schön, dass du wieder da bist. Bist kein abgegangen. Wenn es dir auch so geht oder schon so gegangen ist, dann kannst du sagen, es geht dir wie dem Paulus. Dein Beitrag kommt von Herzen. Paulus, sein Beitrag ist von Herzen gekommen. Aber er ist nicht geschätzt worden. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Was sagen wir an Paulus? Wenn wir jetzt also die Verse 10 bis 12 nochmal anschauen in Kapitel 20, da steht, Paulus aber ging hinab und warf sich über ihn und ihn umfassend sagte, er macht keinen Lärm, denn seine Seele ist in ihm. Und als er hinaufgestiegen war und das Brot gebrochen und gegessen und lange bis zum Anbruch des Tages geredet hatte, reiste er so ab. Sie brachten aber den Jungen lebend und wurden nicht wenig getröstet. Da steht jetzt nicht einmal, dass der gesund war, gell? Lebend steht da. Was sehen wir nicht beim Paulus? Wir sehen keinen Ärger. Wir sehen auch keine Enttäuschung. Ich meine, jetzt war ein Donnerwetter wirklich angebracht gewesen, oder? Er, der Paulus, kommt dahin, predigt und einer schläft ein. Hätte er sagen können, sechs Leute, was passiert, wenn ihr nicht auf das Wort Gottes achtet. Es gibt da keine Verunsicherung. Er predigt weiter bis in den Morgengrauen. Er weiß, dass das, was er macht, gut und richtig und notwendig ist. Paulus selber bringt den Korinthern als Beispiel für diese Zusammenarbeit in der Gemeinde den Körper. Er sagt den Leib Christi und die Glieder. Im 1. Korintherbrief, das 12. Kapitel, das könnt ihr euch merken, das ist genau vor dem Hohelied der Liebe. 1. Korinther 13, wer sich das vielleicht gemerkt hat, ist 1. Korinther 12 davor, dieses Beispiel von dem Körper. Und ihr kennt das, ich möchte ein bisschen davon lesen, nur ein paar Verse einstreifen, damit ihr dann wisst, wovon ihr redet. 1. Korinther 12, denn wie der Leib einer ist, und viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obwohl viele ein Leib sind, so auch der Christus. Und dann ab Vers 18, nun hat Gott die Glieder bestimmt, jedes einzelne von ihnen am Leib, wie er wollte. Wenn aber alles ein Glied wäre, wo wäre der Leib? So sind nun zwar viele Glieder, aber ein Leib. Das heißt, da wird erstens die Verschiedenheit ausgedrückt, dass wir unterschiedlich sind. Und zweitens auch, dass wir aber zusammenkehren. Und auch das füreinander Sorgen wird ausgedrückt. Gott hat den Leib so zusammengefügt und dabei dem Mangelhafteren größere Ehre gegeben, damit keine Spaltung im Leib sei, sondern die Glieder dieselbe Sorge füreinander hätten. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit, und wenn ein Glied verherrlicht wird, so freuen sich alle Glieder mit ihm. Ihr aber seid der Leib Christi und einzeln genommen Glieder. Man hat es oft schon gehört, aber es wird da beschrieben, auch eine Wertschätzung und eine Liebe und ein Respekt untereinander in der Gemeinschaft. Und wenn sich ein Körperteil blockt und herausgefordert ist und an seine Grenzen kommt, dann gibt es im Körper Unterstützung. Beispiel Wandern. Ja? Ich bin Bergsteiger und ich mache das ganz gern. Und ich habe jetzt auch demnächst eine Runde im Winter um einen Wörthersee fuhr. Das freue ich mich schon drauf und hoffe, dass das auch klappt. Aber bei so einer Wanderung, das sind die Beine besonders gefordert. Gell? Die werden dann miert irgendwann so, ab Kilometer 30 spätestens. Denkst da, ob das überhaupt eine gute Idee war. Gell? Und der Spaß hört dann irgendwie auf. Dann kriegst du vielleicht Blasen, dann hast du Schmerzen. Aber was tut der restliche Körper, wenn die Beine gefordert sind? Die Haxen, sagt man bei uns. Gibt es dann Kritik? Was bildet euch ein? Schau, wie die anderen gehen. Gibt es dann Verachtung oder Neid? Die Hände sagen, ich kenne es besser. Nein, es helfen alle mit. Ja? Die Hände haben die Stecken und Schirben an. Die Augen schauen auf nächsten sicheren Tritt, dass auch die müden Beine sich richtig aufstellen. Probiert es einmal mit geschlossenen Augen gehen. Vor allem, wenn ihr mir seid und das eine Wanderung ist. Ja? Die Leber holt die gespeicherten Kraftreserven hervor. Im Idealfall sogar das Fett. Ja? Holt alles herbei, damit die Muskeln weiter funktionieren können. Ja? Das Immunsystem reagiert auf die Blasen. Ja? Und die Schaltzentrale, der Kopf, entscheidet dann, okay, wir müssen dort vorbeigehen, dort tun wir uns leichter oder es ist jetzt eine Pause angebracht. Und im Körper wissen alle, dass es natürlich nur Sinn macht, dass der ganze Körper ans Ziel kommt. Ja? Also die depperten Haxen, die nicht mehr weiterlaufen können oder wollen, einfach liegen zu lassen, ist keine Option. Weil ich komme ohne die Haxen überhaupt nicht weiter. Und wenn es dann durchs Ziel geht, dann freuen sich alle gemeinsam. Und die Beine bekommen ihre Ruhe. Ja? Auch wenn die Arbeit für den Morgen dann erst so richtig anfängt. Wenn man durchs Ziel gegangen ist. Ja? Diese Einheit und diese Zusammenarbeit in Wertschätzung und Liebe und Respekt, die würden wir in der Gemeinde, im Leib Christi, auch gern sehen. Und oft ist es auch so. Aber manchmal auch nicht. Und wie wir damit umgehen, wenn dein Beitrag und deine Gabe nicht so geschätzt wird, wie das in dem Körper eigentlich passiert, ja, da möchte ich ganz zum Schluss jetzt noch mit euch zwei Jesus-Worte kurz anschauen. Jesus spricht zu den Jüngern in Lukas 17. Und vergleicht sie dort mit, der Luther schreibt Knechte, aber die Elberfelder ist da ein bisschen konkreter und redet von Sklaven. Ja? Jesus sagt zu seinen Jüngern, Lukas 17, Vers 7, wer aber von euch, der einen Sklaven hat, der pflügt und hütet, wird zu ihm, wenn er vom Feld hereinkommt, sagen, komm und leg dich sogleich zu Tisch. Wird er nicht vielmehr zu ihm sagen, richte zu, was ich zu Abend essen soll, und gürte dich und diene mir, bis ich gegessen und getrunken habe, und danach sollst du essen und trinken. Dankt er etwa dem Sklaven, dass er das Befohlene getan hat? Ich meine nicht. So sprecht auch ihr, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen ist. Wir sind unnütze Sklaven. Wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. In der Gemeinde, im Leib Christi, im Leben, dienen wir nicht in erster Linie den anderen. Wir dienen auch erst recht nicht unserem eigenen Ansehen und Standing, sondern wir dienen unserem Herrn. Unserem Herrn und König, der uns erkauft hat Und Jesus hat nicht übertrieben, wo er da gesagt hat, wo er seine Jünger mit Sklaven verglichen hat. Ja? Aber im Unterschied zu dem, was er da gesagt hat, wenn ihr euch einsetzt und was tut, dann sagt ihr, es war unsere Schuldigkeit, wir dienen unserem Herrn. Schaut nicht drauf, was die anderen sagen, wie es denen hilft. Schaut nicht drauf, wie ihr da steht. Ihr dient eurem Herrn. Aber im Unterschied zu diesem Herrn, den er da beschrieben hat, wissen wir, dass er uns liebt und dass er uns reich belohnen wird. Ja? Jesus vergleicht sich da mit dem Herrn seiner Sklaven, weil er es ist. Aber wir wissen auch, dass er uns liebt, dass er uns reich belohnen wird, wenn wir ihm dienen. Aber wenn wir es hinstellen und diesen Lohn erwarten von den Menschen rund um uns, damit wir besser dastehen, dann kann es schon sein, dass wir enttäuscht werden. Und diese Enttäuschung will uns Jesus ersparen, indem er sagt, es ist eure Pflicht und es ist eure Schuldigkeit und ihr dient mir und nicht den anderen, die das nicht einmal merken und zu undankbar sind. Jesus sieht die und er merkt das und er ist dankbar. Und das zweite Beispiel, wo Jesus redet, in Matthäus 6, die Profis wissen, dort ist die Bergpredigt. Und dort bringt er drei Beispiele, wenn du Almosen gibst, wenn du betest und wenn du fastest. Also wirklich etwas Gutes und Richtiges und Geistliches, was ein Mensch tut und einbringt. Eine Gabe, die er einbringt und sagt, wenn ihr das so tut, damit euch alles sehen und euch dafür bewundern lasst, dann kommt danach die Aussage, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Was meint er damit? Wenn du etwas Gutes und Richtiges tust, aber du tust es, damit du Anerkennung bekommst und damit du bewundert wirst, dann ist das der einzige Lohn, den du dafür zu erwarten hast, weil du es nicht für den Herrn getan hast, sondern eigentlich für dich selber. Und das ist eigentlich etwas, was uns befreien kann. Von dieser Erwartung, ich muss bedankt werden, ich muss gesehen werden, ich muss gelobt werden. Es ist schön, wenn wir einander danken, wenn wir einander sehen und wenn wir einander loben. Aber wenn wir für unseren Einsatz davon abhängig sind, dass wir das brauchen, weil sonst sind wir enttäuscht, dass wir das haben wollen, weil sonst machen wir es nicht mehr, sind wir beleidigt, ziehen wir uns zurück, dann sind wir immer noch Sklaven von unserem Egoismus und nicht Diener des Herrn. In dem Sinn kannst du dich sogar freuen, wenn dein Beitrag von den Menschen nicht bemerkt wird und nicht anerkannt wird, weil du weißt, Jesus sieht es und er wird das nicht vergessen. Und er wird uns einmal loben dafür, für alles, was wir getan haben. Und ich hoffe, dass euch das ermutigt. Der Paulus hat nicht zum Predigen aufgehört, nur weil einer aus dem Fenster gefallen ist. Er hat gewusst, das bringe ich ein. Herr, wir danken dir, dass du uns siehst, wie wir zusammengestellt sind und wie wir auch immer wieder uns Dank und Anerkennung erwarten und ich bin genauso schuldig da. Aber du sagst, wir dienen dir und du gibst uns Dank und Anerkennung. Mach uns frei davon, dass Menschen uns loben müssen, damit wir etwas gern tun. Danke für alles, was du uns schenkst an gemeinsamen Gaben und Talenten und alles, was wir einbringen können da. Wir preisen dich, dass dein Wort uns von dir erzählt und uns dir ähnlicher macht. Amen.